Ein Jahr geht schnell vorüber. Die Erinnerung und so viele Fragen. Er steht mir gleich gegenüber für die realitätsnahe Retrospektive. Mein Name ist Ariane Funke and we don't look back in anger.
Realitätsnah. Ein Wissenschaftspodcast mit Dr. Marco Streibelt.
Seine Schuhgröße beträgt 42, seinen Fußabdruck misst er regelmäßig. Und dabei schaut er sich und auch den anderen am liebsten auf die Hände. Was ein Jahr Nachhaltigkeit und vor allem wissenschaftliche Nachhaltigkeit aus ihm gemacht haben und welche Spuren dieses Thema bei ihm hinterlassen hat, darüber spreche ich heute mit Dr. Marco Streibelt, Leiter des Dezernats Reha-Wissenschaften der DRV Bund. Er hostet sonst hier diesen Podcast, aber nach 12 Monaten neigt sich die Staffel zur wissenschaftlichen Nachhaltigkeit dem Ende entgegen. Ich habe hier eingangs schon die Münchner Freiheit zitiert, ein Jahr geht schnell vorüber. Stimmt das, Marco? Und herzlich willkommen in deinem Wissenschaftspodcast.
Ja, danke, liebe Ariane. Ich darf heute wieder Gast sein. Das ist schön. Und ja, das stimmt. Vor allem mit steigendem Alter, ne, geht so ein Jahr schnell vorüber. Ich weiß nicht, wie das dir geht, aber mir geht es so, je älter ich werde, desto schneller fließt die Zeit an mir vorüber.
Auweia.
Ja, letztens war nach Januar.
Und jetzt sind
und jetzt wir schon am Jahresende.
Das stimmt.
Aber vielleicht ist es auch andersrum. Vielleicht ist es auch immer so, dass man, egal wie alt man ist, immer denkt, in den anderen Altersgruppen geht es schneller. Oder geht es langsamer?
Aber ich glaube schon, dass mit fortschreitendem Lebensalter die Zeit schneller vergeht. Also
subjektiv.
Subjektiv betrachtet hatte ich als Kind mehr Langeweile als jetzt.
Ja, okay.
Wie ist das bei dir?
Ja, tatsächlich. Die Tage schienen länger zu sein. Du hast schon recht. Wobei es gab eine Phase in den 20er Jahren, also in meinen 20er Jahren.
1920.
Nee, in meinen 20er Jahren. Da ging es ziemlich schnell.
Wir schauen heute zurück, aber wir wollen auch in die Zukunft schauen. Wir brauchen auch eine Perspektive für 2025, wie es dann weitergeht. Nachhaltigkeit und Klimawandel sind ja polarisierende Themen. Wir können es mit Oasis sagen, die ja dieses Jahr ihr Comeback hatten. We don't look back in anger, or?
Naja, so ganz ohne Anger geht's auch nicht bei dem Thema, glaube ich. Denn letztlich, ich denke, eine gewisse Energie, eine gewisse positive Energie, die vielleicht auch ein bisschen Wut mit sich bringt, braucht man bei dem Thema, um sich auch immer wieder dazu zu bringen, über dieses Thema zu sprechen, um immer wieder auch die Initiative zu ergreifen. Denn in letzter Konsequenz sind wir ja auch wütend über die Situation, wie sie ist auf der Welt. Und deswegen ist es, glaube ich, bei diesem Thema Klima und Nachhaltigkeit, da ist der Begriff Anger schon ganz gut und angebracht.
Und wenn wir aus Wut Mut machen, würde das auch passen? Wenn wir das W umdrehen in ein M, braucht es auch Mut, das zu thematisieren?
Hundertprozentig. Es ist ein teilweise immer noch unliebsames Thema. Mhm. Es ist ein Thema, was immer dann um die Ecke kommt, wenn man eigentlich was anderes machen möchte. Und die Menschen, die wir interviewt haben, das haben wir ja beide gemerkt, die brauchten den Mut. Sie sagten zwar, 99% der Menschen haben den Klimawandel verstanden, aber Menschen, die wirklich mit dieser Initiative vorangehen, nehme ich wahr, ist immer noch eine gewisse Minderheit. Man braucht ein bisschen Aufgebrachtheit, man braucht ein bisschen Emotionalität in diesem Thema, was übrigens vor dem Hintergrund dessen, dass die meisten dieser Menschen WissenschaftlerInnen waren, ein bisschen schwierig vielleicht ist. Aber ich finde, das passt trotzdem zusammen. Mhm. Normalerweise ist Wissenschaft ja meinungsfrei gegenüber den Themen, die sie betrachtet. Aber in dem Punkt ist ein bisschen Normativität, ist ein bisschen Aufgebrachtheit, glaube ich, gar nicht so schlecht. Aber wir selbst, ich glaube, wir brauchen keinen Anger. Wir können ganz zufrieden sein.
Das glaube ich auch.
Mit dem Jahr,
das hat
ganz gut funktioniert.
Bin ich auch. Ich finde, wir haben das richtige Klima gehabt für dieses Klima.
Sehr schön gesagt.
Welche Begegnung, wenn du dich jetzt mal zurückerinnerst, wir sind im Februar gestartet, hatten Frau Groß zu Gast, wir waren unterwegs, wir haben verschiedene Sachen ausprobiert. Welches Ereignis, welche Folge, welche Begegnung war für dich am nachhaltigsten? Eine, Marco.
Ja, es ist
Fokus.
Relativ, nee, es ist auch relativ klar.
Ah,
es ist relativ klar.
Lass mich raten.
Es war vorher schon so und es ist auch so geblieben.
Ich weiß es.
Ja.
Herr Raspe.
Herr Raspe, was wäre, wenn Sie Ihrem jüngeren Ich einen Rat geben müssten fürs Leben? Welcher wäre das?
Die Schule ernster zu nehmen.
Der Besuch bei Professor Dr. Raspe, wir haben ihn zu Hause besucht. Er ist, glaube ich, Mitte 70. Er ist schon eigentlich relativ lange raus aus der aktiven Szene. Aber ich glaube, ein bisschen was macht er immer noch. Auf jeden Fall ein sehr agiler Mensch immer noch, muss man sagen. Mich selbst beeindruckt er immer wieder. Er hat wegweisende Arbeiten geschrieben, sowohl zu Wirksamkeit der Reha als auch zu Bedarf. die mich sehr geprägt haben und meine Arbeiten später. Und was ich besonders geschätzt habe bei ihm, war dieser unabhängige und kritische Blick. Das hat er im Podcast in der Folge ja auch nochmal deutlich gemacht, wie wichtig ihm das ist, dieser kritische Blick aufs System, weil man nur dann Schwierigkeiten erkennen kann. Mhm. Wenn man zu sehr in seiner eigenen Soße schwimmt, dann kann man nie erkennen, was vielleicht nicht ganz so gut läuft. Und dann findet Weiterentwicklung halt auch nicht statt. Also dieser unabhängige, kritische Blick gepaart mit einem konstruktiven Vorgehen, das ist wirklich großartig gewesen. Mhm. Und das ist immer noch so.
Es gibt einfach Leute, bei denen man sich wundert, wieso sie in der Reha sind.
Ja.
Und das ist kein kleiner Prozentsatz. Das ist ein Viertel oder irgendwas in der Richtung. Wo man eigentlich nicht nachvollziehen kann, dass wieso dieser gesunde, nach allem, was wir darüber wissen, wieso dieser gesunde Mensch in der Reha ist. Und dafür wissen wir, dass es andere gibt, die nicht drin sind und die das dringend bräuchten.
Viele Sachen, die uns gesagt und erzählt wurden im Podcast, die hallen bei mir immer noch auch im täglichen nach. Aber auch seine Einschätzung, ich glaube, die haben da einen hohen Stellenwert. Also das war wirklich, würde ich auch für mich sagen, die nachhaltigste Begegnung in diesem Jahr.
Bin ich auch sehr dankbar für, dass wir das hinbekommen haben, dass er dazu gesagt
Danke
hat.
Danke an ihn, dass er das mit uns mitgemacht hat und uns auch in sein Leben gelassen hat mit Hund und Frau und neuem Häuschen und allen Sachen. Ja.
War schön.
War schön. So, kommen wir zum Überraschungsmoment. Was war so dein Aha-Augenblick? Was hat dich am meisten überrascht?
Was hat mich am meisten überrascht? Diese Aufgebrachtheit, die ich angangs schon erwähnt habe, das fand ich wirklich sehr faszinierend. Das habe ich so auch nicht erwartet, was für Überzeugungstäter das sind, muss man einfach sagen, diese WissenschaftlerInnen in dem Feld. Dass die eigentlich, ja, ich will jetzt nicht zu kriegerische Vokabeln verwenden, aber dass die einen kleinen Kampf führen an der Stelle. Also, dass die wirklich ein Ziel haben und das auch verfolgen und sehr, sehr überzeugt davon sind.
Es geht ja auch um was.
Ja, natürlich. Es geht um ganz, ganz viel. Und man könnte trotzdem sagen, Menschen könnten sich auch mit was Einfacherem beschäftigen, um ihre wissenschaftliche Laufbahn voranzutreiben.
Ich muss auch sagen, diese Kompromisslosigkeit, das ist was, was... diese Unverhandelbarkeit, das ist was, womit ich vielleicht nicht gerechnet habe, womit wir aber, fand ich, sehr gut umgehen konnten.
Ja, gleichzeitig waren sie ja sehr smart.
Ja, also, natürlich.
Alle durch die Bank, muss ich sagen.
Ja.
Es hat sehr viel Spaß gemacht, die Gespräche zu führen, muss man. Also, trotz aller schwierigen Themen, die es da einfach gibt.
Ja. Was mich überrascht hat, war, dass wir mit dem Thema gestartet sind und gar nicht wussten, wie sich das entwickelt. Und wir haben das eher, wenn du dich erinnerst, ganz klein erst geplant mit 2, 3 Folgen, weil wir ein bisschen Schwierigkeit hatten, das alles zu besetzen. Wir hatten eine Idee, aber wir wussten gar nicht, wie können wir das gut mit Leben füllen. Und kaum waren wir mit 1 oder 2 Folgen draußen, da bekamen wir sehr viele Anfragen, sodass wir jetzt bis zum Ende des Jahres Nachhaltigkeit sehr gut bespielen konnten, auch mit unterschiedlichen Formaten. Also auch dieser Zuspruch, natürlich ist es auch immer mit Gegenwind, Klima geprägt, aber wir hatten auch Rückenwind. Also wir hatten auch sehr viel Zuspruch. Darüber habe ich mich sehr gefreut, fand ich super.
Schönes Wortspiel. Ja, richtig. Man muss aber auch sagen, dass die Zeit uns in die Karten gespielt hat. Denn das Verhältnis von Nachhaltigkeit und Readaptation war Anfang diesen Jahres eigentlich noch relativ unklar. Es gab ein Nachhaltigkeitskonzept der Rentenversicherung als Unternehmen. Ja, okay, fein. Aber Reha als Thema, als wissenschaftliches Thema und Nachhaltigkeit, das hat sich erst entwickelt. Da hat das Reha-Kolloquium ganz viel gemacht im März, weil da ganz viele Fragen gestellt wurden, weil da ein Diskurs angestrengt wurde. Und da hat man sich erstmal Gedanken gemacht, in welchem Verhältnis stehen diese beiden Begriffe nicht zueinander. Und deswegen hat sich das dann so aufgebaut. Das fand ich auch ziemlich beeindruckend.
Und wir können schon mal spoilern, auch im Hintergrund bei uns in Sachen Forschungsförderung sind ja Sachen gelaufen, die der Nachhaltigkeit jetzt mehr Raum und Platz geben. Dazu kommen wir aber vielleicht am Ende
noch. Ach ja?
Ja.
Sehr schön.
Wie sieht's aus? Fallen dir auch noch so 3 Aha-Momente ein?
Aha-Momente? Also das Erste sicherlich, was ich gerade schon erwähnt habe, dass sich das Thema entwickelt hat über das Jahr und für mich auch immer klarer wurde. Ganz ehrlich, am Anfang stand ich da und dachte, okay, wir machen was zu Nachhaltigkeit. Ist ein Thema, ist en vogue gerade, ist ein Modethema gerade so ein bisschen.
Na, schon länger, ne?
Ist angesagt, müssen wir was zu machen. Fand ich alles gut, hatte aber noch nicht so diese konkrete Vorstellung. Und wie sich das entwickelt hat, das war auf jeden Fall ein Aha-Moment, muss man sagen. Dann der Handabdruck.
Ja.
Der Handabdruck war mein persönlicher Aha-Moment. Das merkt man in den Folgen, glaube ich, weil ich immer wieder darauf zurückkomme. Das war ein Game-Changer. Die Babyboomer, die Analyse von Herrn Hasselhorn und Frau Ebner in der LIDA-Studie dazu, dass Menschen, also wir denken ja immer, wir müssen Menschen dazu bringen, länger zu arbeiten. Alle wollen lange arbeiten und sie können nicht, weil sie nicht gesund sind. Und wir machen Rehabilitation, damit sie Teilhabe erleben können. Aber so ist es halt nicht. Die Welt ist anders. Die Menschen haben durchaus die Wünsche, auch früher rauszugehen, weil sie alternative Szenarien im Kopf haben, was das immer das auch ist. Und das haben Frau Ebner und Herr Hasselhorn wirklich sehr gut rausgearbeitet. Ja, und last but not least...
4? Na gut.
Naja, das erste hatte ich ja schon mal erwähnt. Ich möchte einen Joker ziehen.
Na los.
Gut, danke schön. Das war Herr Urlichs. Das war Herr Urlichs. Und zwar mit diesem intelligenten Baumanagement und Verwaltungsmanagement von Immobilien.
Wir reden immer von Planung. Wir müssen aber auch den Betrieb im Fokus haben. Und beim Betrieb gibt es das sogenannte CAFM-Programm, Computer Aided Facility Management. Übertragen heißt das, also computerunterstütztes Facility Management. Technische Anlagen haben bestimmte Wartungszyklen, wie zum Beispiel eine Brandmeldeanlage oder ein Fahrstuhl. Und die werden in diesem CAFM-System über alle Gebäude im Ziel hinterlegt. Also sieht der Objektmanager gleich, wann ist wieder die nächste Wartung fällig. Und darüber hinaus wird es auch so sein, dass die externen Firmen, die die Wartung für uns durchführen, in diesem System die Meldung machen, die Wartung ist durchgeführt und dann sehen wir direkt am Bildschirm, dass auch die Wartung erfüllt ist. Und so haben wir eine Gesamtübersicht über alle Reha-Kliniken und alle Dienstgebäude. Das ist das hohe Ziel, was wir haben. Das ist natürlich noch eine ganz schön viel Arbeit.
Das ist ja unsere aktuellste Folge, die lief im Oktober mit Herrn Jens Urlichs, Leiter der Architekturabteilung oder der Architektur der Deutschen Rentenversicherung Bund, der was über heilende Architektur erzählt hat und eben darüber, wie die Reha-Kliniken saniert und renoviert werden. Und ab 2027 gibt es dann in Mölln einen Prototypen.
Genau. Und ich fand halt spannend die Art und Weise, wie dieses Management läuft, dieses smarte.
Smart ist gut. Du hast ja immer wieder gefragt, was kann die Deutsche Rentenversicherung tun? Was kann die Wissenschaft leisten? Jetzt die Frage an dich. Ich hatte es gerade schon mal angekündigt. Wir haben im Hintergrund was verändert. Was hat sich also im Bereich der Reha-Wissenschaften der Deutschen Rentenversicherung in diesem Jahr getan? Ist das Thema auf der Agenda weiter nach oben gerückt? Und ja, welche Implikationen ergeben sich sowohl für die Rehabilitation als auch für die Wissenschaft?
Ich denke, das Thema ist angekommen in der Reha im Laufe dieses Jahres. Und die Kommunikation auf dem Reha-Kolloquium, vielleicht auch hier in dem Podcast, das weiß ich nicht, die hat sicherlich einen Einfluss darauf gehabt. Die Deutsche Gesellschaft für Reha-Wissenschaften, unsere Fachgesellschaft, die sich mit den Reha-Wissenschaften in Deutschland beschäftigt, die hat eine neue Arbeitsgruppe, die sich mit Klimathemen beschäftigt. Die haben in diesem Jahr, glaube ich, oder werden in diesem Jahr noch ein Positionspapier veröffentlichen dazu. Das heißt, das, was ich eingangs schon erwähnt habe, das Verhältnis von Reha und Klima. Was kann Reha tun, um Klimafragen zu adressieren? Oder andersrum, wo muss Klima, wo muss Nachhaltigkeit gedacht werden in der Reha? Das hat man sich, diesen Fragen hat man sich dieses Jahr zugewandt. Wir haben in den Gremien das beraten, im Anschluss an das Reha-Kolloquium. Wir haben das in die Gremien gebracht und haben gefragt, okay, wie wollen wir denn damit umgehen? Wer beim Reha-Kolloquium war, wer das verfolgen konnte, der hat ja auch mitbekommen, dass es nicht ganz trivial ist, denn wir per gesetzlichem Auftrag sind unsere versicherten Gelder dafür da, mit wirksamen Reha-Leistungen die Menschen wieder in Arbeit zu bringen. Da taucht das Wort Nachhaltigkeit, da taucht das Wort Klima überhaupt nicht auf.
Das stimmt.
Trotz alledem ist es vielleicht sinnvoll, auch Mittel für Projekte zu geben, die sich mit diesen Themen beschäftigen. Da musste man eine Standortbestimmung finden. Wir haben das beraten, wir haben diese Standortbestimmung gefunden. Es gibt jetzt auch ein Projekt, ich weiß von einem Projekt, was jetzt auch gefördert wird, was sich mit Klimathemen in der Reha beschäftigt.
Ist das schon gestartet?
Das ist noch nicht gestartet, aber es ist bewilligt.
Und wann startet es?
Ich denke, dass es Anfang nächsten Jahres starten wird. Also Anfang 2025 wird es starten. Es wird nicht durch uns gefördert, sondern durch einen anderen Träger der Rentenversicherung. Aber ich habe das halt mitbekommen. Es geht darum, Klimathemen in der Rehabilitation zu adressieren, in Schulungen zu adressieren. Das heißt, es wird am Anfang auch darum gehen, wie man bestimmte Schulungen so anpassen und optimieren kann, dass man Klimathemen auch thematisiert. Das hat ja zum einen eine ganz große Nähe zum Beispiel zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Hitze oder solchen Dingen. Also es hat auch eine gewisse Beziehung zu gesundheitsbezogenem Verhalten. Das soll gestärkt werden meines Wissens und es soll ein solches Schulungskonzept in Reha-Einrichtungen erprobt werden und dann auch auf seine Wirksamkeit hin untersucht werden in einer multizentrischen Studie. Das ist ganz spannend meines Erachtens.
Das heißt, es werden Inhalte vielleicht aufbereitet oder vermittelt, die Patienten auch mit einer Krebserkrankung helfen, mit den veränderten Umweltbedingungen umzugehen. Also wie schütze ich mich vor Hitze oder Menschen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen, dass sie immer ihr Wasser dabei haben oder solche Sachen.
Richtig, okay. Genau darum geht es. Und da
ist ja sehr nützlich.
Ja, da ist man jetzt gespannt, wie Reha-Einrichtungen damit umgehen, wie viel Bedarf da auch gesehen wird. Mhm. Das muss man sehen am Anfang. Mhm. Und wenn sich das positiv entwickelt, dann gibt es halt diese Wirksamkeitsstudie. Und
das Projekt ist angelegt auf welche Dauer? Wie lange dauert es?
Ich glaube, es sind 3 Jahre. Mhm. Aber heißt, bitte nagele mich nicht fest. Wir können das gerne auch nachreichen.
2029. Gut.
Wir selbst haben ja unsere Forschungsförderung auch nachhaltiger gemacht.
Richtig.
Das ist ja ganz wichtig. Wir haben jetzt einen Passus, das heißt Menschen, die bei uns ein wissenschaftliches Projekt beantragen, die müssen nicht nur darlegen, wie sie Diversität abbilden in den Projekten, sondern sie müssen sich auch zu Nachhaltigkeitsthemen mhm. äußern. Also wie stellen Sie sicher, dass das Projekt nachhaltig durchgeführt wird? Thema Dienstreisen, mhm. Thema Nichtdrucken. Aber auch inhaltlich könnte eine Positionierung zu dem Thema erfolgen. Also mhm. das haben wir auf jeden Fall gemacht. Das finde ich gut, muss ich sagen.
Wie relevant wird denn das Thema Nachhaltigkeit bleiben und wie können wir das auch weiterverfolgen?
Oh, das ist schwer. Sage ich ganz offen, mhm. da bin ich persönlich manchmal ein bisschen skeptisch in letzter Zeit.
Mhm. Wieso?
Ja, das ist einfach angesichts der aktuellen Themen, die in der Politik bewegt werden, der schweren Themen, die es gibt gerade, es geht ein bisschen in den Hintergrund, ist meine persönliche Einschätzung. Wenn ich mir so tagtäglich die Nachrichten angucke, dann gibt es andere Themen, die gerade auf der Tagesordnung sind. Wir in Deutschland haben ja auch immer wieder Themen rund um Haushalt, rund um Geld.
Ja,
ne? Überall wird das Geld knapp. Wenn man gegen das Klima arbeiten will, muss man investieren. Das haben uns die Leute in den Podcast-Folgen ganz eindeutig gesagt. Da ja. muss man priorisieren, da muss die Politik Geld dafür zur Verfügung stellen. Ich sehe das momentan nicht so rosig wie noch vor einem Jahr, wenn ich ehrlich bin. Kritisch. Nichtsdestotrotz, wir sollten da dranbleiben. Es geht ja um den persönlichen Handabdruck. Es geht um den Handabdruck von uns beiden, Ariane. Mhm. Und da können wir sicherlich noch was tun im Bereich der Reha. Aber insgesamt, wie gesagt, aber vielleicht bin ich auch ein bisschen zu schwarzmalerisch.
Ich lasse mal die Politik unkommentiert. Und dann würde ich mit dir wechseln, eben von dieser Systemebene zum Individuum. Was können wir denn weiterhin tun? Und da kommen wir ganz konkret erstmal zu dir. Was macht der Fußabdruck?
Der steht am Anfang.
Der steht am Anfang?
Der steht am Anfang, ja.
Achso, es gibt keine Veränderung?
Es gibt null Veränderungen über das Jahr. Es gibt Schwankungen, aber es gibt null Veränderungen. Das muss man einfach sagen. Womit hat das zu tun? Ja, kann ich nie sagen. Ich habe doch nicht zu 100% auf Fleisch verzichtet. Es ist weniger geworden. Es reicht aber nicht. Man muss auch sagen, dass die Themen, die substanziell was am Fußabdruck ändern würden, die sind bei mir entweder schon ganz gut. Also ich fliege kaum.
Ja, ja.
Oder ich kann sie nicht verändern.
Kaum Thema, beeinflussbar.
Ja, Thema Gas, Strom, solche, mhm. also solche Dinge. Mhm. Also das ist nicht so trivial, mhm. wie ich dachte mhm. mit der Veränderung. Wir hatten ja da tatsächlich auch mal eine Idee, da eine gewisse Story draus zu machen, über die Zeit zu verfolgen. Aber dafür ist es dann doch zu starr der Wert. Mhm. Schade. Aber umso wichtiger ist ja der Handabdruck.
So wollte ich sagen. Also ich glaube, die Hand hat dem Fuß den Rang abgelaufen.
Hundertprozentig.
Aber jetzt, wenn wir noch mal kurz den Versuch oder dieses Experiment Fußabdruck verkleinern betrachten und noch mal 12 Monate zurückblicken. Du hast es ja versucht. Also wenn du diesen Weg, und das habe ich ja auch mitbekommen, wie du diese Reise angetreten hast und in der Kantine überlegt hast, gehst du zur Veggie-Ausgabe oder lässt du dich doch vom Wurstgulasch packen und... Ich habe erlebt, dass du da sehr stabil warst. Also Respekt dazu. Ja, also danke. Du hast es wirklich versucht und du hast auch viel gewonnen. Also du hast viele innere Kämpfe gewonnen. Aber wenn du diesen Weg nochmal in 3 Worten beschreiben müsstest, welche wären das?
Begeisterung.
Ja?
Ja, warum? Auf jeden Fall Begeisterung. Ja, Begeisterung fürs Thema. Also ich habe mich zunehmend für dieses Thema begeistert. Ich gebe offen zu, ich war jetzt nicht derjenige, der sozusagen ganz vorne gestanden hat an dieser Klimafront. Das hat sich übers Jahr aber verstärkt geändert, muss ich sagen.
Hast du auch andere begeistert?
Ich hoffe, dass ich auch andere begeistert habe, hier im Podcast.
Ja.
Sowieso. Ich habe versucht, wie gesagt, wir haben versucht, das Thema ja auch in die Gremien, in die Beratung mhm. mit den anderen Trägern zu geben, auch sie damit zu begeistern und davon zu überzeugen, da was zu tun. Aber ob die Nachhaltigkeit nachhaltig ist, wird man sehen. Mhm. Aber zumindest Begeisterung kann ich für mich so nennen. Dann Bereicherung. Mhm. Ich habe vieles erfahren, einiges habe ich schon erzählt. Thema Babyboomer und so weiter. Also viele neue Erkenntnisse gewonnen. Mhm. Zum Beispiel auch das Thema heilende Architektur kannte ich gar nicht vorher. Mhm. Das Konstrukt. Mhm. Hochspannend. Mhm. Also es bringt mich persönlich auch weiter, mhm. so ein Podcast. Und immer wieder auch Ernüchterung. Ernüchterung, weil man ja immer auch wieder über Themen sprechen muss, wie, ja, was machen Sie mit Menschen, die davon nicht überzeugt sind? Wie können Sie die mitnehmen? Und da muss man ja sagen, da hat ja keiner so ein Idealrezept gehabt. Mhm. Also wenn Menschen nicht an den Klimawandel glauben, dann kannst du tun, was du willst, habe ich so das Gefühl gehabt. Also jeder hatte so eine Antwort, aber so richtig überzeugend war keine von denen.
Haben die auch ein Zugangsproblem vielleicht? Also dieses Thema?
Ja,
sicherlich. Die wir es ja in der Rehabilitation auch immer untersuchen, also, wie können wir den Zugang verbessern? Und da ja, haben die auch so die Thematik Zugang.
Ja, das mag sein, aber auf eine andere Art und Weise.
Ja, mit anderen Charakteren gegenüber.
Ja, und es ist auch ein schwierigeres Thema. Es ist ein Thema, was mehr Ängste macht, was mehr Unsicherheiten verbreitet. Mhm. Reha verbreitet keine Unsicherheit. Mhm. Das ist ein anderes Thema, warum da der Zugang vielleicht nicht so gut funktioniert. Aber hier ist es tatsächlich so, dass das für das persönliche Leben der Menschen ja ganz entscheidend ist, dass sie aus der Komfortzone rauskommen müssen. Und wer das nicht will oder wer da nicht bereit zu ist, naja gut, das ist dann schwierig, ne? Mhm.
Das heißt, noch sind wir bei dem Punkt auch, wie kriegen wir den Fuß in die Tür? Und wenn uns das nicht gelingt, dann steht irgendwann das Wasser im Flur.
So sieht's aus.
Überzeichnet gesagt.
Na, guter, wirklich, wirklich gutes Bild.
Hat sich denn dein Leben nachhaltig verändert aus ökologischer Perspektive?
Ja, ich esse weniger Fleisch, definitiv.
Ja.
Das ist nicht ganz einfach, weil man braucht natürlich irgendwelche Proteinalternativen. Mhm. Da muss man auch mal erstmal was lernen über Ernährung. Mhm. Also ich habe ein bisschen was über Ernährung auch gelernt dadurch. Zwangsläufig, aber das ist ja auch gar nicht schlecht, weil dann hat man auch ein paar Alternativen und denkt nicht immer über das 5-Minuten-Steak nach. Mhm. Ich bin noch nie so viel Zug gefahren wie in diesem Jahr. Regio.
Ja.
Ich pendle ja ganz gerne mal zwischen den Wohnorten. Das habe ich früher mit dem Auto gemacht, mache ich jetzt mit dem Zug.
Super.
Ja. Ja, und dann natürlich der Handabdruck. Mein Dauerthema.
Es ist viel wichtiger, auf den Handabdruck zu schauen, als auf den Fußabdruck.
Können Sie das vielleicht erläutern? Was ist denn der Unterschied zwischen dem Fuß und dem Handabdruck?
Naja, bei dem Handabdruck geht es darum, was wir über Handeln und Sprechen mit anderen Menschen und in den Settings, in denen wir Verantwortung tragen, bewegen können. Zum Beispiel, ob wir es schaffen, in der Institution, in der wir vielleicht arbeiten, dafür zu sorgen, dass der Umgang mit der Klimakrise zu einer Priorität gemacht wird.
Ja, und da kommen wir gleich zum, da kommen wir jetzt endlich zum Handabdruck. Welche Rolle spielt er denn?
Aus meiner Sicht die entscheidende. Ich bin da sehr radikal geworden mittlerweile. Am Anfang dachte ich, was soll denn das? Aber mittlerweile denke ich, der Fußabdruck spielt für mich gar nicht die große Rolle. Natürlich ist es wichtig, dass jeder sich hinterfragt hinsichtlich seines oder ihres Verhaltens. Mhm. Aber in letzter Konsequenz geht es ums Engagement. In letzter Konsequenz geht es darum, das Thema immer wieder anzubringen. Mhm. Und da auch unbequem zu sein und immer wieder den anderen zu sagen, hör mal, hier ist der Spiegel, guck mal. Und das ist nicht nur im privaten Bereich, auch da, aber insbesondere da, wo man vielleicht im beruflichen Bereich eine gewisse Reichweite hat, wie wir beispielsweise mit dem Podcast.
Das
oder
stimmt.
Wenn wir diese Gremien einberufen, dann haben wir auch eine Reichweite, weil wir haben die Möglichkeit, in diesen Gremien Themen zu setzen. Mhm. Und da verdammt nochmal, da ist man verpflichtet dazu, dieses Thema zu setzen.
Und da sind wir auch wieder bei Mut, weil es braucht immer wieder Mut, sich nicht einschüchtern und enttäuschen zu lassen, immer wieder anzutreten und zu sagen, hallo, wir sind's wieder und wir haben Klima mitgebracht. Wir haben Wetter draußen, es war ja ein irres Wetter dieses Jahr. Und trotzdem fehlt manchmal die Einsicht, dass ich ja was tun muss.
Ja, vielleicht ist auch manchmal ein bisschen Bequemlichkeit.
Aber wir bleiben mutig.
Nicht nur das.
Und unbequem.
Ja, und wir schauen zwar manchmal zurück in Anger,
no.
aber sind ganz konstruktiv nach vorne gerichtet.
Nach dem Blick zurück geht es denn 2025 realitätsnah weiter?
Auf jeden Fall geht's weiter. Wir haben ja jetzt erst Blut geleckt.
Yeah.
Wir haben ja jetzt erst angefangen, wenn man so will.
Mit zwei Staffeln.
Genau.
Ja.
Wir sind quasi dem Rüpelalter entwachsen.
Ah,
und
oh.
Deswegen geht's auf jeden Fall weiter.
Aha, wie verhalten wir uns denn in 2025 als Dreijährige? Verrätst du schon, gibst du schon einen kleinen Ausblick? Zweimal hast du ja unser Schlagwort für 2025 schon erwähnt.
Also nicht allzu viel. Ich möchte nicht allzu viel verraten, muss ich sagen. Wir sind ja auch noch ein bisschen in einer Phase der Findung, der Konzeption.
Das stimmt.
Aber so grundlegend ist, glaube ich, auch die Idee klar. Es muss ja auch wieder, aus meiner Sicht sollte es wieder ein Thema sein, was eine gewisse Tiefe hat, was eine gewisse Breite auch hat, was man aus verschiedenen Facetten beleuchten kann, was eine gewisse gesellschaftliche Relevanz hat. Mhm. Und was fällt einem da ein, relativ schnell? Die digitale Transformation zum Beispiel. Zum Beispiel, ja, schönes Modewort.
Machen wir uns damit beliebt.
Weiß ich nicht. Aber,
als Behörde.
Ich meine, das Reha-wissenschaftliche Kolloquium wird, und wir haben ja eine gewisse Nähe dazu, muss man sagen. Wir versuchen das ja auch immer ein bisschen zu verknüpfen kommunikativ. Das ist ja auch nur sinnvoll, meines Erachtens. Das wird ja nächstes Jahr, übrigens, es findet vom 18. bis 20. März in Nürnberg statt. Diesmal von Dienstag bis Donnerstag, nicht von Montag bis Mittwoch, also aufpassen. Mhm. Aber 18. bis 20. März 25 in Nürnberg. Und es wird nämlich ein Thema haben, Da wird es auch um Digitalisierung gehen. Mensch trifft Maschine, ist ja so das Oberthema.
Ja.
Spannendes Thema, gerade auch für die Reputation. Könnte ein Thema sein, dem wir uns speziell widmen.
Machen wir
werden
auf jeden
das
Fall.
Ganz smart.
Smart. Dann sind wir gespannt auf Februar 2025.
Und wir haben schon Zusagen für ganz tolle Gäste. Ich bin ganz froh, dass wir die kriegen konnten. Im Januar nehmen wir uns eine kleine Auszeit. Brauchen wir auch eine Eiszeit zur Auszeit. Mhm. Und dann geht es im Februar los. Und natürlich gleich wieder vorm Kolloquium. Mhm. Und mal gucken. Ich bin gespannt.
Super, vielen Dank.
Wir haben gar nicht über dich gesprochen, Ariane.
Ah.
Ja. Was waren denn, wie hast du dieses Jahr so erlebt? Jetzt die zweite Staffel. Du bist ja quasi die Mutter des Podcasts, wenn man so will. Du hast es dir ja ausgedacht, das Ganze. Wie ist denn deine Einschätzung jetzt nach dem zweiten Jahr? Läuft's? Läuft's nicht? Geht's dir gut damit?
Es läuft. Also wie das so mit kleinen Kindern ist, man hat so wenig Zeit zu reflektieren. Sie schreien und brüllen. Oder sagen wir so, sie haben permanent Bedürfnisse.
Man muss die Termine abdecken.
Naja, verschiedene Sachen muss man abdecken. Und es macht wahnsinnig viel Spaß. Ich bin wirklich überrascht, wie gut und rasant sich dieser Podcast entwickelt hat. Ich freue mich über jedes Feedback. Wir kriegen in erster Linie positives Feedback. Also die Bundesregierung hat unseren Podcast in dem März-Newsletter als Hörempfehlung rausgegeben. Darüber habe ich mich sehr gefreut. Wir waren mit einer Folge in den Top 10 der sozialwissenschaftlich international gerankten Podcasts. Das war unsere Abschlussfolge vom letzten Jahr. Fand ich auch super. Ich sehe, wie wir auf LinkedIn laufen, wie wir auf Social Media noch ganz klein und verhalten viral gehen. Und ich freue mich immer, wenn Menschen den Podcast hören und sagen, ja, das fand ich gut, das fand ich interessant, das hätte man vielleicht so und so machen können. Also das nehme ich sehr gerne mit und bin immer ganz überrascht und freue mich, dass es auch ein Thema ist, über das die Menschen in die Kommunikation und ins Gespräch und ins Zuhören kommen. Und wenn wir da so einen kleinen Anker setzen und Menschen in die Verständigung bringen und vielleicht auch dadurch Türen öffnen und in den Köpfen was öffnen, dann ist das, was wir machen, sehr wertvoll und sehr sinnstiftend. Und das finde ich großartig. Insofern, es macht wahnsinnig viel Arbeit, aber es macht auch wirklich noch viel mehr Spaß. Und ich danke dir, dass du das immer so großartig moderierst. Ich kenne deine Fanbase. Ich verrate nicht immer alles, aber du machst das sehr gut. Danke dafür.
Ja, gerne.
Und jetzt, Marco, das, was du auch mit deinen Gästen immer machst. Wir sind fertig mit dem offiziellen Teil. Hast du Lust auf ein Spiel?
Natürlich.
Wie? Was wäre, wenn?
Was wäre, wenn diese Folge einen Song bräuchte? Ich habe ja eingangs schon zwei erwähnt, aber was würden wir von dir hören? Mr. DJ, bitte Titel, Interpret und ja.
Alles.
Na, was geht?
Oh, also ich muss sagen, diese Folge ist ja geprägt, Ariane, auch durch unsere Zusammenarbeit hier in diesem Podcast. Kommunikativ läuft es wirklich hervorragend und das merkt man ja auch an unserem Gespräch hier. Diese Folge lief auch hervorragend und vergleichsweise reibungslos und deswegen ist es so ein bisschen so ein grooviger Titel meines
Erachtens. Ach, toll.
Ja, was Grooviges. Und zwar würde ich mich entscheiden für John Lee Hooker.
Boom, 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 boom.
Ja, so ein bisschen bluesig, groovig.
Ja.
Es müsste Mitte der 60er gewesen sein, dass er den rausgebracht hat.
So alt. Und dann kannst du das nochmal in einer tieferen Stimme sagen. Wie immer. Boom, 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 boom. Mach nochmal.
Boom, 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 boom.
Ja.
So ungefähr.
Ah, alles klar.
Ich höre ihn gerne.
War eine meiner ersten CDs damals.
Ganz ehrlich, da komme ich immer ins Grooven.
Ja.
Deswegen, für die Folge würde ich das nehmen. Wenn du mich gefragt hättest für die gesamte Staffel.
Ja.
Ne? Da fällt mir ganz klar ein, Karl der Käfer.
Was?
Ja. Kennst du nicht?
Warte kurz.
Das ist ein Lied der Ökobewegung aus den, glaube ich, 80er Jahren. Mhm. Ich kann ja mal singen.
Ja.
Karl der Käfer wurde nicht gefragt. Man hat ihn einfach fortgejagt.
Oh, klingt ein bisschen schlagermäßig.
Nee, ist ein Liedermacherlied eher. Und kommt aus der Ökobewegung, wie gesagt. Und ist ein sehr einfacher Vergleich eigentlich für das Gesamtthema. Weil Karl ist ein Käfer, lebt halt im Grünen. Und plötzlich kommen die ganzen Maschinen und die Autos und der stickende Zeug und verdrängen ihn aus seinem Lebensraum. Und er muss dann gehen. Und das wird in diesem Lied umgesetzt. Das ist vermeintlich klingt es wie ein Kinderlied, hat aber einen sehr ernsten Hintergrund und ehrlich gesagt, ist fast ein bisschen traurig.
Und wie alt ist das Lied?
Uralt. 80er Jahre, glaube ich.
Und wenn du siehst, wir haben jetzt wahrscheinlich dann 25 Jahre lang, wissen wir schon um dieses Problem und es hat sich zu wenig entwickelt, eher in die andere Richtung.
So sieht's aus. Deswegen habe ich sofort an dieses Lied auch gedacht und zwar über das Jahr immer wieder, ehrlich gesagt.
Ja.
Hörst dir mal an.
Mache ich. Gut. Das mache ich. Und Boom, Boom, Boom will ich nur sagen, beschreibt es gut. In jeder Interpretationslage, die dahinter steht. Danke. So, von der Musik zum Essen.
Ja.
Ja, erst kommt die Musik, dann kommt das.
Jetzt mal, wenn diese Folge.
Weil ein Gericht wäre. Ach, ehrlich? Okay. Ein Essgericht.
Okay, ich fange erstmal mit der Staffel an.
Was würdest du servieren?
Ja, mit der Staffel. Ich fange mit der Staffel an. Wenn diese Staffel ein Gericht wäre, Seitanente.
Oh. Ja. Ja, lecker. Mhm. Großartig.
Ja, danke. In Moabit, da oben, wo ich wohne, da gibt es ein asiatisches Restaurant, die bieten eine großartige vegane Ente an.
Habe ich auch schon mal gegessen, wirklich sehr köstlich.
Wunderbar. Und jetzt im Zuge dieser ganzen persönlichen Entwicklung habe ich eben auch mal so eine Seitanente probiert und muss sagen, wirklich nicht schlecht.
Also es ist praktisch die vegane Variante der chinesisch-krossen Ente.
Ja, genau.
Aha, gut. So, und diese Folge?
Ja, Chili con carne. Nein, Sin carne. Chili Sin carne.
Was war denn das für ein Versprecher?
Ja, Entschuldigung.
Aber meine dritte Frage ist, was wäre, wenn ich dir eine Special-Folge zu Weihnachten anbieten würde, sozusagen ein Weihnachtsgeschenk? Das hier ist noch nicht das Ende. Wir können in diesem Jahr noch einmal auf Sendung gehen und ich würde dir dafür aber, ich nehme mal an, du würdest dem zustimmen, weil du das ja gerne machst, aber ich würde dir random eine Ereigniskarte zuspielen, die dann bestimmt oder definiert, in welche Richtung wir gehen. Wärst du dabei?
Auf jeden Fall.
Okay.
Aber
du gehst den Deal ein.
Aber kein Weihnachtsthema.
Ach so.
Bloß kein Weihnachtsthema.
Nicht Last Christmas.
Keine Weihnachtsfolge.
Nein, nein, es wird ein saisonunabhängiges Thema.
Sie holt jetzt Blätter, was holt sie denn?
Genau, ich hole jetzt drei Ereigniskarten.
Okay.
Und da sind drei unterschiedliche Themen drin. Und das Schicksal hast du selbst in der Hand, Handabdruck. Und du darfst jetzt eine von diesen Karten ziehen und dann dem Publikum vorlesen, wohin die Reise geht. Das sind drei unterschiedliche Themen.
Dann nehme ich natürlich
die
von
Tendenz
mir aus...
Die Tendenz zur Mitte?
Nein, immer links.
Immer links. Das Herz steht links?
Ja, genau. Ereigniskarte. Ich lese vor.
Ja.
Gehe in das Gefängnis, begib dich direkt dorthin, gehe nicht über los, ziehe nicht 4.000 Mark ein.
Ja, du hättest auch...
Eine Monopoly-Folge oder
ja.
Was?
Nein, 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 Moment. Du hast nicht die Badstraße gekauft und du hast leider auch nicht... Die Schlossstraße. Ist leider auch nicht geworden. Richtig. Also wir gehen ins Gefängnis, Marco.
Okay.
Kannst du dir jetzt noch nichts drunter vorstellen?
Nee, kann ich mir noch nichts drunter vorstellen, aber spannender Kontext.
Hast du Angst?
Ein bisschen vielleicht.
Hast du Mut?
Ja.
Super. Ich glaube, mehr brauchen wir nicht.
Nee, das wird super. Da bin ich gespannt.
Also seien auch Sie überrascht, wenn wir noch einmal in diesem Jahr mit realitätsnah auf Sendung gehen und Marco Streibild irgendeinen Bezug zum Gefängnis herstellt. Vielleicht ein True Crime Podcast. Warten wir es mal ab.
Muss aber ein True Crime Podcast im Reha-Kontext. Interessant. Gab es, glaube ich, noch nicht.
Nee. Aber realitätsnah gab es vorher auch nicht.
Das stimmt.
So, dann, ich danke dir sehr für deine Offenheit.
Ich danke dir für die großartige Moderation, Ariane.
Sehr gerne. Vielen Dank fürs Zuhören.
Sie hören uns hier nicht erst im Februar 2025 wieder. Dann auf jeden Fall auch, aber offensichtlich vorher schon mal.
Als Weihnachtsgeschenk?
Genau.
Ganz realitätsnah.
Bleiben Sie gespannt und neugierig.
Ich freue mich drauf.
Wir freuen uns drauf.